أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أياما معدودات فمن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
O dir glaubt, Fasten ist euch vorgeschrieben, wie es denen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr euch schützet. Eine bestimmte Anzahl von Tagen, wer von euch aber krank oder auf Reisen ist, der faste an ebenso vielen anderen Tagen. Und für jene, die es schwerlich bestehen würden, ist eine Ablösung, die Speisung eines Armen. Und wer mit freiwilligem Gehorsam ein gutes Werk vollbringt, das ist noch besser für ihn. Und das Fasten ist gut für euch, wenn ihr es begreift. Durch die Gnade Allahs hat der Monat Ramazan bereits begonnen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dies ist ein herausragender und äußerst segensreicher Monat. In diesem Monat wird Allah sehr großzügig, um seine Diener durch seine Gnade und Huld zu erfüllen. Auch in gewöhnlichen Tagen segnet Allah seine Diener derart, dass wir es uns nicht einmal vorstellen können. In diesem Monat jedoch, in dem Allah den Satan gefangen hält und uns die Mittel zur Befreiung von ihm gewährt, fehlen uns die Worte, um dies angemessen zu beschreiben. Jedes Mal, wenn wir uns zu Allah begeben, so öffnen sich die Tore seiner Gnade noch weiter als zuvor. Dieser Monat hat diesen Monat Allah ausgewählt, um seine Segnungen zu verbreiten. Jeder, der zuvor in der Verrichtung der Gebete nachlässig war, in der Ausführung der Nawafil nachlässig war, träge im Rezitieren und Verstehen des Heiligen Koran war, auch nachlässig darin war, gemäß den Lehren des Heiligen Korans zu handeln, für sie hat Allah in diesem Monat solche Mittel geschaffen, dass sie nun eine besondere Gelegenheit haben, ihre Pflichten und freiwilligen Dienste zu erfüllen. Deshalb sollst du davon Nutzen ziehen. In den Moscheen wird das angeboten. Und auch auf MTA wird es angeboten. Davon sollte man Nutzen ziehen. Und man sollte versuchen, nach der Nähe Allahs zu streben. Wir müssen den Einfluss dieser Umgebung in diesem Monat zu einem festen Bestandteil unseres Lebens machen, um stets von den Segnungen und Gunsten Allahs zu profitieren. Allah, der Allmächtige, sagt, dass du von dieser Umgebung bestens profitierend zu mir kehren sollst. Die Freude, die Allah verspürt, kann aus der folgenden Aussage des heiligen Propheten erfahren werden. Der heilige Prophet Muhammad sagt, die Freude, die eine Mutter empfindet, wenn sie ihr verlorenes Kind wiederfindet. Allah empfindet eine noch größere Freude darüber, seinen verlorenen Diener wiederzufinden. Das heißt, diejenigen, die entweder die Rechte Allahs und die Rechte ihrer Mitmenschen nicht erfüllen und oder dies nicht rechtmäßig tun und nachlässig darin sind, sie erfahren, dass Allahs Freude kein Ende hat, wenn sie diese Rechte wahrhaftig erfüllen. Allah, der Allmächtige, ist jenes Wesen, das seinen Dienern außerordentliche Belohnungen gewährt, wenn er mit ihnen zufrieden ist. Wir empfinden wahre Glückseligkeit, wenn wir während des Ramazan wahrhaftig von Allahs Gnade profitieren können. In den Versen des Heiligen Koran, die ich eben rezitiert habe, hat Allah, der Allmächtige, uns darauf hingewiesen, seinen Geboten auf dem Pfad der Gottesfurcht, also des Taqwa, zu folgen und hat auch einige Gebote bezüglich des Fastens mitgeteilt. Wir sind glückselig, dass Allah uns durch den heiligen Propheten ein so aufschlussreiches Buch gewährt hat, damit wir seine Nähe erlangen können, damit wir aber auch auf den Wegen schreiten, die zu seiner Nähe führen. Hier in dem ersten Vers wurden wir schon in der ersten Unterweisung darauf aufmerksam gemacht, auf dem Weg der Demut zu wandeln. Wir wurden zur Demut angehalten, indem klargestellt wurde, dass euer Fasten ein Alleinstellungsmerkmal für euch sei. Das ist aber nicht der Fall, sondern auch den Leuten vor euch wurde das Fasten vorgeschrieben. Es ist möglich, dass die Art und Weise ihrer Fasten etwas sich von uns unterscheidet, aber auch sie wurden verpflichtet zum Fasten. Und der Zweck war, dass sie das Gebot der Gottesfurcht, also Taqwa, befolgen. Genau dieser Zweck gilt auch für euch, dass ihr das Gebot der Gottesfurcht folgt. Sprich, dass ihr euch vor falschen Handlungen hütet und euch fromme Handlungen aneignet. Und dass ihr euch vor Sünden und falschen Dingen so schützt, wie ein Krieger versucht, sich hinter einem Schutzschild zu schützen. Außerdem geht es einem Krieger, der ein Schild hält, nicht nur darum, sich selbst zu schützen, sondern er greift den Feind auch an. So werdet auch ihr, wenn ihr Taqwa befolgt, nicht nur euch selbst schützen, sondern ihr werdet auch Satan und die satanischen Gedanken angreifen und ihn so erledigen. Genau das ist der Weg über die Befolgung von Taqwa, durch den man dem Fasten gerecht wird. Andernfalls hat der heilige Prophet Salasam gesagt, dass Allah überhaupt kein Interesse darin hat, euch hungern zu lassen. Der wahre Zweck ist Taqwa, also Gottesfurcht, hervorzubringen. Wenn dies nicht gegeben ist, geht der Sinn des Fastens ohnehin verloren. Heutzutage ist bei einer großen Zahl der Muslime nicht einmal der Faktor des Hungerns geblieben. Vor allem die wohlhabenden Menschen. Meistens halten sie sowohl das Sehri als auch zum Iftar sehr aufwendig zubereitete Mahlzeiten. Ja, ein Bedürftiger und Armer kriegt gerade mal das Sehri und Iftari. Schwer, etwas zu essen. Doch auch ihr Hungern und ihr Unterlassen vom Trinken im Zustand des Fastens ist in Allahs Augen erst dann Akzeptanz finden, wenn sie eben nach den Wegen der Taqwa trachten. Wenn sie versuchen, ihre Gottesdienste zu verbessern. An dieser Stelle möchte ich auch bemerken, dass die wohlhabenden Reichen sich im Ramadan besonders den Armen aus ihrer Gegend annehmen sollen. Sie sollen nicht nur Vergnügen, indem sie einfach nur reiche Leute zum Iftar einladen, sondern auch Iftars für die Armen vorbereiten. Und was die ausgiebigen Iftars angeht in Form von Einladungen, so befürworte ich diese sowieso nicht. Mittlerweile haben sie eine Art der Prahlerei und Bidat, also eine Neuerung in der Religion, angenommen. Im Ramsan sollte es doch dem Lesen und Vorlesen sowie Hören und Vortragen des Heiligen Koran eine größere Aufmerksamkeit gezollt werden. Es sollte doch dem Gedenken und Anbetung Allahs eine größere Aufmerksamkeit gezollt werden. Aber in Realität kommen die Leute von ihren verschiedenen Arbeiten, denen sie nachgehen, zurück und sind dann damit beschäftigt, die Iftar-Einladungen zu genießen. Und die, die zum Iftar eingeladen haben, statt ihre Aufmerksamkeit darauf zu lenken, den Heiligen Koran oder die Ahadith zu lesen, Allah Ta'ala zu gedenken und sich dem Gottesdienst zu widmen, sie sind eher darum bemüht, wie sie das Beste aus ihrer Einladung rausholen können und wie sie die besten Speisen zum Iftar anbieten können. Damit sie Beifallsbekundungen ernten, dass man ein exzellentes Iftar veranstaltet hat. All diese Dinge sind nicht der Zweck des Ramazan. Das sind sogar Dinge, die einen vom Taqwa entfernt. Um also vom Schutzschild zu profitieren, ist auch der richtige Gebrauch des Schutzschildes notwendig. Ansonsten wird der Satan von rechts und links, von vorne und hinten angreifen. Wie werden sie sich beschützen können? Und dieser Satan kann den Menschen auch schwer verletzen. und verwunden. Wir sollten daher versuchen, dass wir im Monat Ramazan die Rechte des Fastens auch erfüllen und dass wir den wahren Zweck des Ramazan, also die Erlangung des Taqwa, auch erreichen. Dass wir für Allah auch von jenen Handlungen uns entfernen, die erlaubt sind. Dann wird der Blick des gnädigen Gottes auf uns gerichtet sein. Und Allah wird auch unseren Satan einsperren und wird uns eine große Möglichkeit ohne jegliche Hindernis gewähren, um gute Handlungen zu vollziehen, und wir werden diese auch beschreiten. Und durch die Gnade Allahs werden wir mehr und intensiver das Gedenken Allahs fokussiert sein und uns vor dem Übel des Satans bewahren. Denn Satan sollte man nicht als etwas Gewöhnliches annehmen. Er hat mit einer großen Herausforderung gesagt, dass er die meisten der Diener Allahs in die Irre leiten wird und hinter sich ziehen wird. So müssen wir seine Herausforderung im Monat Ramsan annehmen und ihn besiegen. Und wir müssen es schaffen, dass wir in unseren Gebeten und mit den Waffen der Gebote Allahs den Satan immer bekämpfen. Der verheißene Messias sagt über das Fasten an einer Stelle: Die Menschen sind nicht in Kenntnis über die Essenz des Fastens. Tatsache ist, wie kann ein Mensch über ein Gebiet oder ein Land berichten, das er gar nicht bereist hat? Hungern und Dursten ist nicht das Einzige, was das Fasten ausmacht. Vielmehr steckt darin eine Essenz und eine Wirkung, dessen Erkenntnis man mit der Erfahrung erst erlangt. Es liegt in der menschlichen Natur. Je weniger er isst, desto mehr wird die Seele gereinigt und die Kräfte der Offenbarung werden gestärkt. Doch unglücklicherweise wird das Fasten heutzutage nur durch Essen und Trinken definiert. Der verheißene Messias sagt weiter: Allah, der Allmächtige, bezweckt damit, also mit dem Fasten, dass man mit die eine Nahrung reduzieren und die andere anstelle dessen vermehren soll. Ein Fastender sollte sich stets vor Augen halten, dass Hungern nicht der alleinige Zweck ist, sondern sollte er mit dem Gedenken Allahs beschäftigt bleiben, sodass Enthaltsamkeit erreicht werden kann. Das heißt, dass die Aufmerksamkeit auf Allah gelenkt wird und er sich von der Welt abkehrt. Demnach ist der Zweck des Fastens, dass der Mensch auf die eine Mahlzeit verzichtet, die den Körper versorgt, und dafür die andere Mahlzeit erlangt, die die Seele erfrischt und sie zufriedenstellt. Jene Menschen, die allein um Allahs Willen fasten und nicht aus Tradition heraus, sollten sich mit dem Hamd der Lobpreisung, dem Tasbih, also der Verherrlichung Gottes, sowie Tahlil, der Aufrufung der Einheit Gottes, beschäftigen. Dadurch erlangen sie die andere Nahrung. Demnach ist neben der Rezitation und dem Verstehen des Heiligen Koran auch das Zikr-e-Ilahi sehr wichtig und das Gebet. Das Herz soll durchgehend Allah lobpreisen. Sprechen Sie das Tasbih. Aus dem Grund ist das Gebet des verheißenen Messias, das auch offenbart wurde, also Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-Azim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Es ist ein sehr wichtiges Gebet. Das Medium des heiligen Propheten zusammen ist für die Erfüllung der Gebete essentiell. Das ist der Befehl Gottes. Genauso gibt es das Tahlil, also der Ausrufung der Einheit Gottes. Es ist der Ausdruck der Einheit Gottes. Das ist auch sehr wichtig. Das sind die Wege und Mittel, die zum Fortschritt im Taqwa führen und auch für die Erhörung der Gebete wichtig sind. Demnach sollten wir besonders aufmerksam sein. Allah, der Allmächtige, weist im Heiligen Koran an unzähligen Stellen auf das Taqwa an. Taqwa ist die Voraussetzung für jede Tugend. Sonach ist es sehr wichtig, hierauf aufmerksam zu werden. Der verheißene Messias hat ebenfalls an zahlreichen Stellen, wenn nicht sogar in fast jeder Sitzung, darauf hingewiesen. Eine Gedichtsstrophe des verheißenen Messias lautet: Die Wurzel jeder Tugend ist die Gottesfurcht. Allah, der Allmächtige, hat ihm den nächsten Vers offenbart: Wenn diese Wurzel erhalten bleibt, dann bleibt alles verwahrt. Demnach ist es eben das Taqwa, was Allah gefällt. Es ist eben das Taqwa, das zu jeder Tugend führt. Es ist eben das Taqwa, das vom weltlichen Schmutz reinigt. Es ist das Taqwa, wodurch jegliche physische und spirituelle Bedürfnisse erfüllt werden. Das Erlangen von Gottesfurcht sollte die oberste Priorität eines Gläubigen sein. So wie ich bereits erwähnt habe, hat auch der verheißene Messias das Thema der Gottesfurcht aus verschiedenen Aspekten in unterschiedlichen Stellen erwähnt. Einige Zitate des verheißenen Messias Salam werde ich darlegen. Der verheißene Messias Salam schreibt: Der heilige Koran hat zu Beginn schon erwähnt, Hudan lil Muttaqin, Rechtsleitung für die Rechtschaffenen. Um den Koran zu verstehen und entsprechende Rechtsleitung zu erfahren, ist Gottesfurcht eine Grundessenz. An einer anderen Stelle heißt es: La yamassuhu illa al-mutahharun. Das bedeutet, keiner kann es berühren außer den Gereinigten. In anderen Wissenschaften wurde diese Bedingung nicht gesetzt, seien es die Mathematik, Linguistik etc. In diesen gibt es die Bedingung nicht, dass der Studierende gottesfürchtig und fromm sein muss. Auch ein enormer Frevler kann diese Wissenschaften lernen. Heute sind diese Menschen hierin sogar sehr fortgeschritten. Doch der verheißene Messias sagt: Doch in der Wissenschaft des Glaubens kann jener, der nur trockene Theorie und Philosophie anwenden möchte, keine Fortschritte erlangen. Wahrheiten und Weisheiten werden ihm nicht offenbart, dessen Herzen verdorben ist und keine Gottesfurcht innehat. Wenn er dann behauptet, dass er den Glauben und die Wahrheiten verinnerlicht habe, so lügt er. Niemals, niemals kann er die Wahrheiten und Weisheiten des Glaubens erfassen. Für die Vorzüglichkeit und Werte des Glaubens muss man gottesfürchtig sein, so wie es im persischen Gedicht heißt. Die Braut des Furqan hebt erst dann ihr Niqab, wenn der Bereich des Körpers von jeglichem Schutz befreit wurde. Der verheißene Messias sagt: Solange dies nicht geschieht und das Herz vom Schutz nicht befreit wird, also dass das Herz ist wichtig, dass es von dem weltlichen Schmutz befreit wird. So lange bringt es nichts. Der Verheißene sagt: Was ist dieser Lärm? Es ist die Zwietracht und der Unglaube, der die Liebe zur Welt. Ja, es stimmt, dass wie Diebe manche etwas Rechtschaffenes sagen, doch dies sind gestohlene Aussagen. Das heißt, wenn sie auch mal etwas Gutes gesagt haben, dann sind es gestohlene Aussagen, nicht die eigenen. Doch jene, die aus dem Geist der Gereinigten der Seele sprechen, sprechen nichts außer Rechtschaffenheit. Bedenke stets, dass Gottesfurcht der Schlüssel zu allem religiösen Wissens ist. Der Mensch kann dieses Wissen ohne Taqwa nicht erlernen. So wie es Allah gesagt hat, Alif Lam Mim, Zalik al-Kitabu la Rayba Fi, und dann lil-Muttaqin. Ich bin Allah, der Allwissende, dies ein vollkommenes Buch ist, kein Zweifel darin, eine Richtung für die Rechtschaffenen. Wer sind die Rechtschaffenen? Die da glauben an das Ungesehene. Allazina yu'minuna bil Ghaib. Sie haben zwar Allah nicht gesehen, doch sie glauben an Allah. Sie haben auch keine Erfahrung, und doch glauben sie, dass es Allah gibt. Und dann verrichten sie das Gebet. Sie haben noch keinen vollkommenen Genuss im Gebet entwickelt. Dennoch verrichtet sie ohne Genuss und Wohlgefühl, so wie mit Schmerz, das Gebet. Dennoch verrichten sie ohne Genuss und Wohlgefühl, so wie mit... Und dann heißt weiter: Und sie spenden von dem, was sie ihnen gegeben haben. und glauben an das, was dir offenbart worden war und an das, was vor dir offenbart worden war. Der verheißene Messias sagt, dies sind die ersten Eigenschaften eines Gottesfürchtigen und Gläubigen. Also der erste Schritt seines Glaubens und seiner Eigenschaften, sagte Sode. Der Glaube an das Ungesehene und das Verrichten des Gebetes. Dies sind die ersten Schritte. Hier wird vorgeworfen, wenn sie an Allah glauben, das Gebet verrichten, spenden und an die Bücher Gottes glauben, welche neue Rechtschaffenheit und Weisheit gibt es denn für sie? Sie haben doch ihr Ziel bereits schon erreicht. Wie können sie jetzt noch weiter sich entwickeln? Das heißt, das, was sie vorher hatten, sollen sie einfach nur nochmal erreichen. Der Verheißene Messias antwortet, diese erwähnten Dinge beschreiben nicht die Vollkommenheit und höchste Exzellenz des Menschen. Diese Dinge sollen ohne Zweifel vollbracht werden. Also all das, der Allah Ta'ala sagt, ja, tut all dies. Aber das ist nicht seine Vollkommenheit und Exzellenz und nicht sein absolutes Ziel. Das sind nur die ersten Schritte, dass man an Allah, an das Ungesehene glaubt, dass man die Gebete verrichtet, auch auf Allahs Weg etwas spendet. Das sind die ersten Schritte, um zu Gottesfurcht zu gelangen. Doch die vollkommene und höchste Exzellenz des Menschen, wenn das nur Yu'minuna bil Ghaib wäre, was wäre denn Wahrheit, also Gotteserkenntnis? Wenn die vollkommene Wahrheit nur darin besteht, an das Ungesehene zu glauben, was ist dann Wahrheit, also die Erkenntnis Gottes? Aus diesem Grund wird jene Person, die sich nach den Anweisungen des Heiligen Koran richtet, zu den höchsten Stufen der Erkenntnis gelangen. Wenn du Erkenntnis erlangen möchtest, dann liest die Anweisungen des Heiligen Koran, handle gemäß ihnen. Und dann wirst du die Stufen der Erkenntnis erreichen. Der Mensch verlässt die Stufe des Glaubens an das Ungesehene. Er wird sich vom Zustand Yuminuna bil Ghaib, der Glaube an das Ungesehene, lösen und voranschreiten, bis er den Zustand des Ainul Yaqin, also das Gewissheit durch das Sehen, erreicht. Er wird quasi das Wesen Gottes. Es ist wichtig, sich an die Handlung des Koran zu halten. Er wird quasi das Wesen Gottes im Zustand des Ainul Yaqin, Gewissheit durch Sehen, erreicht. Das Erreichen des Zustands des Ainul Yaqin ist nur durch das Handeln möglich. Die Menschen fragen, warum man es an Ungesehene glaubt. Heutzutage stellen vor allem junge Menschen diese Fragen. Allah sagt, der Glaube an das Ungesehene ist nur die erste Stufe. Handelt gemäß dem Buch, das euch gegeben wurde. Nachdem ihr den Glauben angenommen habt, ist es unerlässlich, danach zu handeln, was euch die Erkenntnis über Allah verschafft. Dann werdet ihr aus dem Bereich des Ungesehenen heraustreten und in den Zustand des Gesehenen gelangen. Dann werdet ihr aus dem Bereich des Ungesehenen heraustreten. Der Mensch wird nicht nur aus dem Glauben an das Ungesehene, an Gott glauben, sondern er wird selbst sehen, wer Allah ist. Das ist auch ein Grundsatz der Welt. Wissenschaftler und Forscher wissen, dass in Experimenten zuerst eine Hypothese aufgestellt wird. Auf dieser Basis erfolgt dann die Forschung. Ob diese Forschung dann nun wahr ist oder nicht, ist ungewiss. Aber auf dieser Vorstellung wird ein Fundament errichtet und auf das die Forschung aufgebaut. Aber Allah sagt, dass ihr den Glauben an das Ungesehene festigen sollt und dann die Anweisungen des Koran befolgen sollt, indem ihr euch bemüht, nachsinnt, und dann werdet ihr sehen, dass ihr auch Zeugen werdet. Wissenschaftler führen lediglich ihre Forschungen aus, um Gewissheit zu erlangen, und sie fühlen sich dann dadurch beruhigt und dann teilen sie ihr Wissen mit den anderen. Aber hier, wo zunächst eine Vorstellung existierte und dann geforscht wurde, kann jeder Mensch davon profitieren. Das ist die Schönheit des Islam. Das ist die Wahrheit des Glaubens an das Ungesehene. Weiter sagt der verheißene Messias über das Gebet. Auf ähnliche Weise ist der Anfangszustand des Gebetes der gleiche, der hier beschrieben wurde, dass das Gebet verrichtet wird. Gyan bedeutet aufstellen. Das bedeutet, dass das Gebet quasi gestürzt ist. Mit Sturz ist gemeint, dass im Gebet kein Genuss und keine Freude verspürt wird, vielmehr eine Abfolge von Unlust und Zweifeln. Deshalb gibt es keine Anziehungskraft und kein Verlangen danach. So wie ein Mensch, der von Hunger und Durst unruhig ist und rennt, um Essen und Wasser zu bekommen. Genauso eifrig sollte man für das Gebet rennen. Aber wenn er Rechtleitung erlangt, wird diese Situation nicht mehr bestehen. In ihm wird eine Anstrengung entstehen und auch im Gebet wird Freude aufkommen. Der Zyklus der Zweifel wird enden und Ruhe und Frieden werden sich ausbreiten. Der Vers des Messias sagt, es wird berichtet, dass jemand eine Sache verloren hatte. Und der Folgende sagte, warte einen Moment, lass uns beten. Hol den Gebetsteppich, warte, im Gebet wird es mir wieder einfallen. Solch ein Gebet ist nicht ein Gebet von vollkommenen Menschen, denn darin wirft der Teufel ihnen Versuchungen ein. Das bedeutet, als er etwas verloren hatte, sagt er, so kann ich mich nicht darin erinnern, aber lass uns beten während des Gebetes, werden meine Gedanken hier und her schweifen. Und vielleicht erinnere ich mich dann vielleicht sogar daran, wo diese Sache ich hingelegt habe. Doch solch ein Gebet ist nicht das Gebet eines vollkommenen Menschen. Das sind teuflische Versuchungen. Aber wenn man die Stufe der Vollkommenheit erreicht hat, verweilt man kontinuierlich im Gebet. Das bedeutet, dass man Allah immer gedenkt. Und Geschäfte mit tausenden Rupien und Zuschüssen können an diesem Zustand nichts ändern oder es stoppen. Weltliche Angelegenheiten werden auch nachgegangen, aber auch die Gottesfurcht wird bestehen. Man wird Allah gedenken. Der Vers des Messias sagt, auf ähnliche Weise werden die restlichen Zustände nicht nur in Form von bloßen Ansprüchen sein. Stattdessen wird sich in ihnen ein Zustand der Gegenwart entwickeln und man wird vom Ungesehen zur Erkenntnis gelangen. Diese Ränge sind nicht nur zum Erzählen da. Die Ränge, die ich erwähnt habe, sind nicht nur dazu da, um sie zu erzählen. Als würde euch eine Geschichte erzählt worden sein und ihr seid für einen kurzen Moment glücklich geworden, sie zu hören. Nein, das ist ein Schatz. Lasst ihn nicht los. Holt ihn heraus. Er ist in eurem eigenen Haus und mit ein wenig Anstrengung und richtigem Handeln könnt ihr ihn erlangen. Also ist es heute unsere Aufgabe, diese Atmosphäre auszunutzen und durch harte Arbeit und Anstrengung diesen Schatz auszuschöpfen, damit wir auch die Nähe Allahs erlangen können. Der Vers des Messias sagt, merkt euch, dass Gebete nicht angenommen werden, solange ihr nicht gottesfürchtig seid. Seid gottesfürchtig. Es gibt zwei Formen des Taqwa. Eine ist wissensbasiert und die andere handlungsbezogen. Über das Wissensbasierte wurde bereits erwähnt, dass die Erkenntnisse nicht erlangt werden, solange man nicht gottesfürchtig wird. Über die handelsbezogenen Formen sagt Allah, dass das Gebete, das Fasten nicht vollkommen wird, solange man nicht zu einem Gottesfürchtigen wird. Beachtet stets, dass Allah der Allmächtige zwei Gebote auferlegt hat. Zum Ersten, dass ihm keiner zur Seite gestellt werden soll, weder in seinem Wesen, noch in seinen Attributen, noch in seinen Gebeten und noch in etwas anderes. Und die zweite Sache ist, dass du den Menschen gegenüber großzügig und gutmütig bist, also dass ihr Gottes und Recht und das Recht der Mitmenschen erfüllt. Dann sagt der Vers des Messias, Allah sagt, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Und dem, der Allah fürchtet, er wird einen Ausweg bereiten und er wird ihn versorgen, von wo er es nicht erwartet. Taqwa ist also etwas, wodurch der Mensch unheimlich viele Segnungen erlangt. Und Allah wird solche Mittel für ihn zur Verfügung stellen, aus solchen Möglichkeiten ihm geben, dass der Mensch es sich nicht einmal vorstellen kann. Der Vers des Messias sagt, beachtet, der Gottesfürchtige ist niemals nach etwas belangt, sondern er ist auf einem Zustand, der möchte, dass Allah, noch bevor er nach etwas trachtet, Allah es schon ihm zur Verfügung stellt. Das ist Allahs Versprechen. Dass der Gottesfürchtige auf der Welt, dass der Gottesfürchtige auch weltliches Verpflegung erlangt. Der Vers des Messias sagt, ich habe in einer Vision Allah als eine Statue gesehen, der mir eine Kette auferlegte, sagte, wenn du meiner wirst, so wird alles deins. Das ist das Mittel aller Propheten. Auch ihr sollt es anwenden. Unsere Gemeinde sollte stets versuchen, auf den Pfad des Taqwa sich zu befinden und sich nicht über das Sterben des Feindes zu freuen. In der Tora steht geschrieben, dass die Bani über die Feinde der Bani Israel, ich habe sie deshalb getötet, sagt Allah, weil sie übel sind. Nicht deshalb, weil du großzügig und gottesfürchtig seid. Nicht aufgrund eurer guten Taten und eures Glaubens wurden sie getötet, sondern aufgrund ihres Übels. Daher versucht, gutmütig zu sein. Es gibt einen Vers von mir. Die Wurzel aller Tugenden ist das Taqwa. Wenn diese Wurzel erhalten bleibt, so wird alles erhalten bleiben. Dann sagt der Vers des Messias, Gottes Furcht ist wie ein Opium. Wer das einnimmt, wird vor allen Giften befreit werden. Aber Taqwa sollte vollkommen sein. Und es sollte so sein, dass wenn jemand hungrig ist und er einen Korn isst, so ist es, macht es nichts an seinem Hunger aus. Genauso lässt sich der Durst auch nicht mit einem Tropfen Wasser beseitigen. Genauso ist es mit dem Taqwa. Wenn man nur an einen Zweig des Taqwa festhält, so nutzt es nichts. Taqwa ist also das, was Allah sagt. Und Allah sagt selbst, wer gottesfürchtig ist. Also wenn es gottesfürchtig jemand ist, dann wird Allah selbst bezeugen. Und durch seine Gnade wird sich das auch zeigen. Das ist die Form der Gottesfurcht, die wir erlangen müssen. Dann sagt der verheißene Messias, sallallahu alaihi wasallam, sagt, es werden immer wieder dieselben Sachen erwähnt, doch weil viel Unwissenheit herrscht. Einerseits werden die Weisheiten und Reden gehört und es wird dazu animiert, im Herzen Gottesfurcht zu etablieren und doch verfallen die Menschen in Unwissenheit. Deswegen sollten unsere Gemeindemitglieder immer daran denken, dass sie keineswegs Allah vergessen sollten. Sie sollten stets ihn um Hilfe bitten. Ohne ihn ist der Mensch rein gar nichts beachtet. Er kann in nur einem Moment euch zu Verliebten machen, kann jegliche Trauer und Schmerz und Leid beseitigen. Auch in dieser Welt kann es eine Hölle geben und große Last und Schwierigkeit kann auf den Menschen kommen. So beachtet, heutzutage wird viel über atomare Krieg gesprochen, das ist ja ein höllisches. Auch die Bomben sind ja Feuerbälle. Beachtet, kein Mensch kann den anderen im Problem helfen, solange Gott selbst nicht zu seinem Helfer wird. Und mit seiner Gnade versucht dieses, mit seiner Gnade dieses Unheil beseitigt. Daher sollte jeder Mensch versuchen, im Verborgenen eine Bindung zu Gott zu fegen. Jener Mensch, der von Trübsal und Unreinheit und Ungehorsam verwickelt ist, ist in einem sehr gefährlichen Zustand. Gottes Strafe ist ihm nahe. Wenn du Gottes Gnade möchtest, dann werde gottesfürchtig. Und all das, was Allah erzürnt, davon sollst du ablegen. Solange du nicht Gott fürchtest, das ist sehr wichtig. Solange du nicht Gott fürchtest und zu diesem Zustand wirst, solange kannst du nicht Taqwa erlangen. Versuche, dass du zu einem gottesfürchtigen Muttaki wirst. Wenn diese Menschen sterben und getötet werden, die nicht Gottesfurcht erlangt haben, dann werden jene Menschen beschützt, die gottesfürchtig sind. In diesem Sinne, in diesem Moment tötet ihr Ungehorsamkeit sie und ihr Nicht-Taqwa-Dasein. Wenn der Mensch sich schützen möchte, dann kann er sich das nicht mit seinem Wissen. Kein Mensch kann sich selbst schützen, nicht seine Kinder, auch nicht sein Reichtum. Oder kann jeglichen anderen Erfolg erlangen, solange Gottes Segnungen nicht mit ihm sind. Deshalb sollte man im Verborgenen eine Bindung mit Gott haben, in Gebeten, in Gedenken Allahs und den Handlungen Gottes befolgend, sollte diese Bindung bestehen. So sollte man definitiv mit Gott im Verborgenen in Beziehung pflegen und so sollte man auch diese Beziehung wahren. Das heißt, sie muss dauerhaft bestehen. Ein weiser Mensch ist nur der, der diese Beziehung wahrt. Und wer diese Beziehung nicht wahrt, der ist unvernünftig. Und wer ob seiner Cleverness und Geschicklichkeit mit stolzer Genugtuung erfüllt, wird untergehen und niemals wird er sein Ziel erreichen und erfolgreich sein. Schau, dieser Himmel und die Erde und alles, was darin zu sehen ist, kann eine so große Fabrik ohne die verborgene Hand Gottes laufen? In keinem Fall. Merkt euch, wer sich in Zeiten des Friedens fürchtet, wird im Zustand der Angst gerettet. Und wer in Zeiten der Angst sich fürchtet, kann absolut keiner Vortrefflichkeit sprechen. In einer solchen Zeit haben auch die Ungläubigen Götzen, die den Religionslosen Angst. Auch der Pharao sagt in einem solchen Zustand, Amantu annau la ilaha illazi amanat bihi banu israila wa ana minal muslimin. Das heißt, ich glaube an den die Kinder Israels glauben, dass es keinen Gott gibt außer ihm. Und ich bin einer der Ergebenen. Der verheißene Messias sagt, davon hatte er nicht viel mehr Nutzen, als dass Allah ihm darauf sagte, dein Körper werden wir erretten, doch nicht dein Leben. Schließlich ließ Allah seine Leiche an ein Ufer anspülen. Er war ein Mann von geringer Körpergröße. Kurzum, wenn der Mensch zu Sünde und Ungehorsam voranschreitet, dann fällt es sich nach dem Vers, La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Das heißt, und wenn ihre Frist um ist, so können sie auch nicht einen Augenblick dahinter zurückbleiben. Noch können sie ihr vorauseilen. Sprich, wenn der Tod ein Heim sucht, gibt es kein Vor- und Zurück mehr. Der Mensch sollte schon davor einen Kontakt zu Allah pflegen. Gesegnet sind also jene von uns, die aus dem Monat Ramazan wahren Nutzen ziehen, indem sie ihre Gottesfurcht auf eine Stufe bringen, die Allah von uns fordert. Dann der nächste Vers, dieser Vers bezieht sich auf das Fasten. Ihnen hat Allah einige grundlegende Gebote mitgeteilt. Er hat gesagt, dass er selbst für diese paar Tage euch trotz der Verpflichtung zum Fasten auch Erleichterungen gewährt. Aufgrund dessen sollen sich Kranke und Reisende nicht grundlos belasten. Später, nachdem sie genesen sind oder nach Ende ihrer Reise, sollen sie die Fastentage nachholen. Er sagt somit, dass die Pflicht auf jeden Fall erfüllt werden muss, doch es soll auch keine unnötige Last aufgenommen werden. Allah hat Einschränkungen aufgrund natürlicher Umstände und Notfälle ebenfalls berücksichtigt. So hat Allah, der Allmächtige, die Gottesfurcht des Menschen schätzens, dass dieser für Allah von erlaubten Dingen ablässt, dem Menschen unter bestimmten zwangsläufigen Bedingungen auch Erleichterungen gewährt. An diejenigen, also die behaupten, dass Gott sie sehr stark belastet habe, also dass die Umsetzung mancher Gebote sehr schwer ist. Keiner der Gebote Allahs ist schwer. Es gibt zu jedem Gebot auch Erleichterungen. Oder die sagen, dass die Religion sie belaste. Oder die Glaubenslosen oder Gegner von Religion, die Aufruhr unter den Gläubigen auslösen wollen und sagen, wieso man sich in die Fesseln religiöser Verbote einfangen lässt. Denn diese berauben einem seiner Menschenrechte. In diesem Vers ist auch für sie eine Antwort. Das Fasten ist Pflicht. Das Fasten ermöglicht das Wohlgefallen Allahs zu erlangen. Trotz dessen jedoch achtet Allah auf die natürlichen Erfordernisse und Bedürfnisse und gewährt entsprechend Erleichterungen. Während des Jahres kann man zu irgendeiner Zeit nachfasten und die finanziell Fähigen und die verpassten Fastentage auch etwas Fidya zahlen. Das ist nicht verpflichtend für alle, sondern nur für diejenigen, die finanziell dazu in der Lage sind, sollen diese zahlen. Das bringt doppelten Lohn. Das ist eine zusätzliche Tugend, die ihr bringen könnt. Allah schafft also Mittel der Belohnung. Zwei Tage wurden stillende Mütter oder chronisch Kranke angewiesen, entsprechend ihrer Befähigung Fidya zu zahlen. Und da Allah Alimul Ghaib also ist, kennt er auch die Absichten. Mit der Fidya wird den Armen geholfen. Sprich, so wurde hier der Erfüllung der Rechte der Menschen der Rang der Belohnung für Gottesanbetung zugesprochen. Wer zieht den Nutzen aus der Fidya? Die Armen und Bedürftigen. Gleichzeitig aber der Lohn dafür gleich dem Lohn für die Anbetung Gottes. Dies ist der Gott im Islam, der nichts als Gnade ist. Wenn der Mensch trotzdem nicht zu dem wird, der seine Gnade erlangt, so ist es ein Unglück. Der verheißene Messias, salallahu alaihi wasallam, erklärt diese Thematik weiter detaillierter. Eines Tages kam der Gedanke in mein Herzen auf, weshalb es dieser Fidya festgelegt wurde. Ich stellte fest, dass es der Befähigung dienen soll, sodass man dadurch die Befähigung und Kraft zum Fasten erlangt. Es war wahrlich allein das Wesen Gottes, das die Befähigung und Kraft zu etwas gewährt, und man sollte alles von Gott erbitten. Gott ist Besitzer der absoluten Macht. Wenn er möchte, kann er auch einen Tuberkulosenkranken die Kraft zum Fasten geben. Die Fidya bezweckt also genau dies, dass jene Kraft erlangt wird, und dies geschieht durch die Gnade Allahs. So ist es meines Erachtens sehr trefflich, dass der Mensch betet: Mein Gott, dies ist dein gesegneter Monat, ich bleibe beraubt von ihm. Und wer weiß, ob ich nächstes Jahr noch lebe oder nicht, oder diese verpassten Fastentage nachholen kann oder nicht. Und dann von ihm die Befähigung erbittet. Ich bin mir sicher, dass solch einem Herzen Allah Kraft gewähren wird. Man sollte zunächst versuchen zu fasten und auch die Fidya mit der Absicht zahlen, dass Allah sie akzeptiert und die Befähigung zum Fasten gibt. Wie dem auch sei, wo Allah aber Befreiung vom Fasten erteilt hat, ist auch wichtig, nach dieser Befreiung zu handeln, da genau dies Gottesfurcht ist. Wahre Gottesfurcht ist, wenn den Geboten Allahs Gehorsam geleistet wird. Dieses Thema erläutern, sagt der verheißene Messias: Die Wahrheit ist, dass das Handeln gemäß den Heiligen, im Heiligen Koran bestimmten Befreiungen auch Taqwa ist. Allah hat den Reisenden und Kranken vom Fasten befreit und ihnen erlaubt, zu einer anderen Zeit zu fasten. Deshalb sollte man diesem Gebet Folge leisten. Ich habe gelesen, dass die meisten großen muslimischen Geistlichen zu der Meinung tendierten, dass das Fasten im Zustand einer Reise oder Erkrankung ein Verstoß ist. Es ist eine Sünde, da der Zweck darin liegt, Allahs Wohlgefallen zu erreichen und nicht dem einigen Willen durchzusetzen. Und Allahs Wohlgefallen liegt in der Gehorsamkeit. Welchen Befehl er auch erteilt, dem soll gehorcht werden und nicht von sich aus Ergänzungen. Er soll nicht Eigeninterpretation vorgenommen werden, so wie es die heutigen Gelehrten im Wehnen nach ihrem Wissen treiben. Und nun haben sie mit den sozialen Medien auch eine Plattform gefunden. Darin haben diese Leute angefangen, ganz eigenartige und absurdige und lächerliche Fatwas zu geben. Jedenfalls sagt der verheißene Messias: Gott hat den Befehl erteilt, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيزٍ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Wer erkrankt ist oder auf Reisen ist, sollte die Fastentage später an anderen Tagen nachholen. Hierin ist keine Begrenzung formuliert worden, dass es diese oder jene Reise bzw. Krankheit betrifft. Der verheißene Messias sagt weiter: Die Person, die im Monat Ramazan im Zustand der Krankheit oder auf einer Reise fastet, der verstößt gegen ein deutliches Gebot Allahs. Gott hat klar und deutlich erklärt, dass ein Kranker und Reisender nicht fasten sollen. Erst nach Genesung von der Erkrankung und Ende der Reise soll wieder gefastet werden. Nach diesem Befehl Gottes sollte gehandelt werden. Denn Erlösung erfolgt durch seine Huld und nicht dadurch, dass jemand Kraft seiner Handlung Erlösung erlangen könnte. Wenn Kranke und Reisende fasten, dann fallen sie zwangsläufig unter das Urteil der Gehorsamsverweigerung. Eine Person stellte dem heiligen Propheten die Frage, einmal nach dem Fasten und das Gebet auf Reisen im Monat Ramazan. Daraufhin sagte der heilige Prophet, dass man im Ramazan während einer Reise nicht fasten sollte. Die Person sagte: O Gesandter Allahs, ich habe aber die Kraft zu fasten. Der heilige Prophet sagte zu ihm: Hast du mehr Kraft oder Allah? Er sagte: Wahrlich, Allah hat für die Reisenden und Kranken meiner Umma während dem Ramadan im Zustand einer Reise das Nichtfasten zu einer Ermäßigung im Sinne einer Gabe seinerseits erklärt. Würde es unter euch jemandem gefallen, dass jemand für dich dein Geschenk an jemanden bringt, doch dieser das Geschenk dir wieder zurückliefern lässt? Taqwa bedeutet also, dass wir Allahs Gebote befolgen. Taqwa ist jene fromme Tat, zu der er auffordert, auch umzusetzen. Zu der Zeit umzusetzen, wann er es befiehlt. Und wann immer er zum Unterlassen einer Tat auffordert, dann unterlässt sie. Möge Allah uns befähigen, den Ramadan im Befolgen seiner Zufriedenheit mit Taqwa zu verbringen. Möge er uns befähigen, unser Niveau der Taqwa zu erhöhen. Mögen wir weder diejenigen sein, die nach falschen Auswegen suchen, das Fasten zu meiden, noch uns grundlose Strenge auferlegen. Mögen wir immer die schönen Lehre des Islam umsetzen. Mögen wir diejenigen sein, die in diesem Ramadan unzählige Segnungen Allahs erlangen. Möge jeder Tag Mittel zu neuen Segnungen und Gnaden mit sich bringen. Mögen wir diejenigen sein, für die jeder Tag Mittel zu neuen Segnungen und Gnaden mit sich bringt. Mögen wir den wahren Nutzen des Ramadan empfangen. Möge dieser Ramadan uns ermöglichen, Allah näher zu kommen und in der Lage sind, Bittgebete zu beten. Ahmadis auf der ganzen Welt sollen auch beten für die Fortschritte der Gemeinde und die Beseitigung der Schwierigkeiten der Gemeinde. Möge Allah uns vor dem Übel der Regierungen und jedes Unheilstifters bewahren. Beten Sie auch für die Freilassung der Asirane Rahimollah. Einige von ihnen stecken in großen Schwierigkeiten. Beten Sie dieses Gebet, dass wir uns dermaßen an Allahs Hand festhalten, dass wir niemals wegen irgendeiner unserer Verfehlung seine Hand loslassen und dass der Schauer der Huld Allahs stets auf uns herabregnen möge. Beten Sie auch für die muslimische Welt. Möge Allah ihnen Weisheit und Verstand schenken und mögen sie den erscheinenden Messias erkennen. Beten Sie auch dafür, vor den schlimmen Folgen der Kriege bewahrt zu bleiben. Die Kriege, die in den muslimischen Ländern für Macht geführt werden und die unschuldigen Zivilisten, die deshalb in der Spirale der Grausamkeiten stecken, möge Allah auch ihnen gegenüber gnädig sein und sie von diesen Tyrannereien befreien. Beten Sie auch für den allgemeinen Zustand der Welt. Möge Allah uns vor einem Krieg und seinen gefährlichen Auswirkungen bewahren. Im Falle eines Krieges werden selbstverständlich auch Ahmadis davon betroffen sein. Möge Allah sie davor in Sicherheit bringen. Um sich davor zu schützen, muss auch jeder Ahmadi sein Niveau der Gottesfurcht erhöhen. Eben dies hat der Verheißene Messias erläutert. Möge Allah auch jeden dazu befähigen. Es scheint, als würde man auch hier in Großbritannien versuchen, die Muslime einzuengen. Es wurde ein Gesetz für die Beseitigung des Extremismus verabschiedet, doch die allgemeinen Analytiker denken, dass dies auf Muslime abzielt. Jedenfalls, Allah weiß es besser, was genau dahinter steckt und was die Absichten dieser Leute sind. Wir sollten beten, dass Allah sowohl uns als auch andere hier lebenden Muslime vor dessen Unheil bewahrt.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر